Inforadio abgedreht. Filme, Firmen, Festivals. Beobachtet von Alexander Soyer.
Hallo und willkommen zu unserem Filmmagazin hier im Inforadio. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören abgedreht, Kino im Gespräch. 8 Jahre hat es seit seinem letzten Film gedauert. Vor 11,5 Jahren bekam er für seinen ersten einen Oscar. Und sein neuer ist schon vorm Filmstart hier, deutscher Oscar-Vorschlag. Die Rede ist natürlich von Florian Henkel von Donnersmarck. Mehr über ihn und von ihm im Laufe der Sendung dann. Außerdem hat Hans Zimmer eine weitere Ehrung bekommen. Diesmal kein Oscar, sondern das Bundesverdienstkreuz am 2. Oktober. Zunächst aber erstmal, wie gewohnt, die Filmstarts dieser Woche unter anderem natürlich mit Werk ohne Autor, der mit einer gewissen Bedeutungsschwere am Tag der deutschen Einheit schon in die Kinos kam. Der ganz große Wurf, nichts weniger als umfassendes Porträt deutscher Identität und Ergründung des Wesens von Kunst und Künstlern, soll und will Werk ohne Autor sein. Und natürlich Gerhard Richter Biografie, obwohl Tom Schilling in der Hauptrolle einen anderen Namen trägt und auch die anderen leicht wiedererkennbaren Wegbegleiter wie Beuys heißen nicht so. Wie gesagt, ein kleines Geschichtchen wollte Henkel von Donnersmarck nicht machen, 12 Jahre nach Das Leben der Anderen, sondern eine Opfer-Täter-Bruchstelle als künstlerischen Antrieb freilegen, anhand von Richters wahrer Geschichte. Seine geliebte Tante unter den Nazis als Geisteskranke sterilisiert und getötet, sein späterer Schwiegervater verantwortlich für ihre Sterilisation.
Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Nur eine Sache möchte ich dir auf den Weg geben für dein Leben. Es genügt nicht, gut zu sein.
Sebastian Koch spielt diesen Schwiegervater als übermächtigen Schatten der Vergangenheit, von dem sich Schilling als Maler nicht nur freistrampeln will, sondern ihm vielleicht auch etwas beweisen. Der Rest ist Geschichte. Henkel von Donnersmarck schmückt das mit viel Pathos aus und bringt es mit zusätzlicher, manchmal übertriebener Dramatisierung auf den Punkt. Das Problem dabei: Werk ohne Autor erzählt zwar mit großer Geste, aber wahrlich nichts Neues. Und der Entstehung von Kunst kommt man ebenfalls nicht allzu viel näher, außer man folgt der ziemlich einseitigen Idee, Kunst kommt von Trauma, die sich als roter Faden durch den Film zieht. Wenn man über diese naive Großspurigkeit hinwegsehen kann, dann aber bleibt immerhin ein Film, der bemerkenswert aufwendig für einen deutschen Film produziert ist und trotz 3 Stunden Länge nicht wirklich langweilig. Nach Judy Garland und Barbara Streisand singt jetzt Lady Gaga in der mittlerweile schon 3. A Star is Born Neuauflage des Originals von 1937. Mädchen vom Land wird von einem dem Alkohol verfallenen Country-Music-Allstar entdeckt und bevor es von da an bergab geht, im Grunde für beide, verlieben sie sich und sie wird an seiner Seite zum Star.
Nein, das kann ich nicht.
Jetzt komm schon, na los.
Jack, bitte, das ist nicht witzig. Jack.
Sieh mich an, du musst mir einfach nur vertrauen.
Bradley Cooper spielt und singt die Hauptrolle bemerkenswert gut und auch Lady Gaga macht ihre Sache nicht nur stimmlich hervorragend. Aber es bleibt die eben nicht nur schon 4, sondern 100-fach erzählte gleiche alte Story vom Preis des Ruhms ohne sonstige Neuigkeiten. A Star is Born. Und auch Die defekte Katze kommt weitgehend ohne wirklich originelle Gedanken aus. Eine nicht mehr ganz so junge Frau aus dem Iran lässt sich mit einem in Deutschland lebenden Mann verheiraten, der es nach vergeblicher Liebessuche dann doch auf die traditionelle Art versucht. Er holt sie nach Deutschland, die Ehe beginnt, aber von Funktionieren kann da keine Rede sein.
Warst du alleine?
Ich bin ja alleine.
Wie viel hast du getrunken?
Wenn du tanzen willst, warum willst du nicht mit mir tanzen?
Die titelgebende Katze mit dem Gendefekt, die sich Pega Feridoni in der Hauptrolle als Haustier beschafft, steht für das brüchige Fundament der Beziehung. Kennenlernen in der Ehe kann bei diesen beiden jedenfalls nicht gut gehen, auch wenn sie zueinander passen. Zärtlich erzählt, romantisch ebenfalls, aber als Auseinandersetzung mit dem Thema arrangierte Ehe, die der Film auch sein soll, eher unbeholfen. Die defekte Katze. Ein paar der neuen Filme dieser Woche im Überblick. Ebenfalls angelaufen, und wir widmen diesem Film etwas mehr Platz, ist auch Waldheims Walzer. Eine 30 Jahre alte Geschichte, aber kein bisschen veraltet, sondern hochaktuell. Der Dokumentarfilm Waldheims Walzer erzählt davon, wie der frühere UN-Generalsekretär Kurt Waldheim 1986 österreichischer Bundespräsident wurde, obwohl ans Licht kam, dass er über seine Rolle im Zweiten Weltkrieg gelogen hatte. Ein Film über Geschichtsvergessenheit, der gleichzeitig bei uns in Deutschland und in Österreich in die Kinos kommt. Unsere Österreich-Korrespondentin Andrea Bär stellt ihn vor.
Waldheims Walzer ist ein Tanz mit der Wahrheit. Und mit den Recherchen begann die Regisseurin Ruth Beckermann schon 2013. Sie unterbrach den Film für Die Geträumten und machte dann mit Waldheims Walzer weiter, sagte sie im ORF.
Was rückblickend gesehen natürlich gut war, weil sonst wäre der Film 2016 fertig gewesen. Und da gab es noch keinen Trump und keinen Kurz und keinen Strache und die AfD war nicht dort, wo sie heute ist.
1986, da wird der österreichische Bundespräsidentschaftskandidat Kurt Waldheim von seiner verschwiegenen NS-Vergangenheit eingeholt. Mitten im Wahlkampf.
Der New York Times veröffentlichte Bericht beschäftigt sich ausführlich mit Waldheims Balkaneinsatz bei der Löhr-Einheit 1942 und 1943.
Journalisten decken auf. Waldheim war NSDAP-Mitglied in der SA-Reiterstaffel und Wehrmachtsoffizier auf dem Balkan. Unter anderem eingesetzt gegen jugoslawische Partisanen. Doch Waldheim leugnet jede Mitverantwortung.
Wie gibt es, dass Sie immer wieder als Unterschriftengeber aufscheinen auf Listen, wo dann zum Beispiel draufsteht, heute oder in dieser Woche wurden so und so viele Partisanen getötet? Ja,
selbstverständlich.
Das haben Sie unterschrieben, also bestätigt.
Ja, sicherlich, das leugne ich auch nicht. Das war eine ganz normale Tätigkeit und hat nichts mit Gräueltaten oder Kriminalitäten meiner Tätigkeit zu tun. Das ist eine ganz korrekte, anständige Tätigkeit.
Eine Historikerkommission dokumentiert später. Waldheim wusste unter anderem von Deportationen griechischer Juden aus der Gegend um Saloniki in deutsche KZs und Vernichtungslager. 1,5 Stunden lang zeichnet Ruth Beckermann den Fall Waldheim chronologisch nach. Ihren Film über die Waldheim-Affäre beginnt die gebürtige Wienerin mit ihren eigenen Aufnahmen von damals.
Dem Kandidaten selbst bin ich nur einmal mit der Kamera nahe gekommen.
Wenn wir alle zusammenstehen.
Ihre selbstgedrehten Filmaufnahmen mischt die in Wien geborene Dokumentarfilmerin mit Fernsehmaterial aus österreichischen, britischen, amerikanischen und französischen Archiven. Neue Interviews führte Ruth Beckermann nicht.
Auf der politischen Ebene, denke ich, es war vielleicht das wichtigste Ereignis in der Nachkriegszeit, weil eben dieses Lügengebäude von der Opferthese zusammengebrochen ist.
Österreich war Hitlers erstes Opfer. Diese sogenannte Opferthese entlastete das von Nazi-Deutschland besetzte Österreich lange von jeglicher Mitverantwortung. Und Kurt Waldheim war geradezu ein Paradebeispiel.
Am Ende des Kalten Krieges war es nicht mehr möglich, diese Lüge so aufrechtzuerhalten. Und als Kurt Waldheim seine Sätze sprach, die noch ein paar Jahre früher durchgegangen wären und niemanden aufgeregt hätten, da zerbarst dieses Lügenkonstrukt.
Sagt der österreichische Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch im ARD-Gespräch. Trotz allem, Kurt Waldheim wird 1986 zum Bundespräsidenten gewählt. Der entschiedene Waldheim-Gegner und SPÖ-Kanzler Fred Sinowatz tritt daraufhin zurück und Franz Franitzky steigt zum Kanzler auf. In einer berühmten Rede übernimmt Franitzky später Verantwortung für Österreichs NS-Vergangenheit. Doch auch Vorgänger Fred Sinowatz wird bis heute zitiert. Das Leugnen von Kurt Waldheim in Bezug auf die SA-Reiterstaffel kommentierte Sinowatz so.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass er nicht bei der SA war, sondern nur sein Pferd.
Als Bundespräsident blieb Kurt Waldheim international weitgehend isoliert. Ruth Beckermanns Dokumentation über die Waldheim-Affäre hingegen ist für den Auslands-Oscar nominiert.
Ein Beitrag aus Österreich von Andrea Bär. Waldheims Walzer, jetzt im Kino, eine Biografie, die viel zu sagen hat. Die gleiche Überschrift übrigens könnte man auch für Florian Henke von Donnersmarcks Werk ohne Autor verwenden, denn im Grunde ist der Film eine Gerhard-Richter-Biografie, die dann aber doch wieder Fiktion ist. Florian Henke von Donnersmark.
Die Faktenlage, die tatsächlichen Tatsachen eignen sich meistens nicht dafür, irgendwie der Wahrheit auf die Spur zu kommen, weil die tatsächliche Faktenlage bei etwas ist immer so vielen Zufällen unterworfen, dass man irgendwie nicht an den Kern der Sache rankommt.
Dieser Kern der Sache ist, dass Werk ohne Autor in gewisser Weise nicht nur eine deutsche Biografie sein soll, sondern eine Biografie Deutschlands. Die Wunden eben doch nicht ganz ausgeheilt, die Schrecken immer noch in den Knochen. Vergangenheit als immer noch unverarbeitetes Trauma, das im besten Fall ein Genie wie Gerhard Richter zu einem wirklich großen Künstler werden lässt. Dass der im Film aber nicht Gerhard Richter heißt, Beuys nicht Beuys und Sigmar Polke nicht Polke, irritiert etwas, weil sie es ja gleichzeitig sein sollen. Aber auch darauf hat Henkel von Donnersmarck eine Antwort.
Ich hätte es irgendwie nicht ganz fair gefunden, da die Bilder ja für unseren Film gemalt werden mussten und daher gar nicht zum Beispiel jetzt von einem bestimmten Künstler sein konnten. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, Gerhard Richter, und dann ist da ein Bild, und das hat gar nichts mit ihm zu tun, das wäre ja irgendwie so, das wäre, als ob ich einen Film mache über einen Dichter und ich erfinde die Gedichte, sage aber, die sind von Paul Celan oder sowas. Das wäre ja seltsam.
Wahrscheinlich steckt dann aber wohl doch noch etwas mehr dahinter. Und wirklich festlegen sollte man Henkel von Donnersmarck ebenfalls nicht darauf. Vor 12 Jahren zu Das Leben der Anderen hatte er schließlich auch gesagt, dass die fast ausschließlich auf Filme mit nationalsozialistischem Thema beschränkten Oscar-Nominierungen für Deutschland ein Grund für ihn wären, so einen Film überhaupt gar nicht erst zu machen. Hat er nun aber doch und ist prompt Oscar-Vorschlag geworden. Ebenfalls damals hat er gesagt, dass man einen langen Atem braucht und durchhalten muss, wenn man einen Film so machen will, wie man ihn machen will.
Oh, jetzt ja. Habe ich das gesagt? Okay. Klingt also, ziemlich kernig.
So, auch mal Jahre da sitzen,
ja,
und sein Remo bestehen.
Ja, ja, so das stimmt. Okay. Ja.
Also hat er nach The Tourist wieder durchgehalten, 8 Jahre. Wenn man also in Betracht zieht, dass schon Das Leben der Anderen 8 Jahre gebraucht hat, dann kommt man auf 3 Filme von Florian Henkel von Donnersmarck in 20 Jahren. Das muss man sich auch leisten können.
Indem die Filme, die man macht, dann sehr erfolgreich laufen. Außerdem habe ich jetzt nicht einen unglaublich anspruchsvollen so Lebensstil. Ich sammle jetzt nicht Uhren oder sowas.
Und überhaupt, es geht schließlich um die große Kunst und um ein großes Werk. Da muss man auch mal Opfer bringen. Florian Henkel von Donnersmarck.
Ich gebe jetzt auch kein großes Geld aus für irgendwelche Ferien oder sowas, weil ich habe jetzt die letzten 4 Jahre nicht eine Woche irgendwo Ferien gemacht oder sowas. Ja, mir kommt es jetzt so vor, wenn ich jetzt so zurückkomme zu meinen Kindern, dann komme ich mir vor wie so ein Kriegsheimkehrer 1953, der irgendwie jetzt zurückkommt zur Familie und die wissen eigentlich inzwischen gar nicht mehr so genau, wer er ist und wissen auch eigentlich nicht, der große Mann, der da kommt, ist denen fremd, so ein bisschen, ja.
Florian Henkel von Donnersmarck. Sein Werk ohne Autor kam schon am Tag der deutschen Einheit bedeutungsschwer in die Kinos. Einen Tag davor gab es einen Standardtermin im Schloss Bellevue, die Verleihung von Bundesverdienstkreuzen. Empfänger waren unter anderem Jim Rakete, Julia Jentsch und Otto Waalkes. Aber auch ein Deutscher in Hollywood wurde geehrt, nämlich Hans Zimmer.
Hans Zimmer sagt, in seinem Job darf er immer noch Kind sein.
Das Schönste an der Kindheit war immer, wenn abends, bevor man eingeschlafen ist, die Mutter einem eine Geschichte erzählt hat. Und so fängt eigentlich jeder von meinen Jobs an. Jemand ruft mich an, Regisseur ruft mich an und sagt, ich möchte jetzt mal eine Geschichte erzählen.
Die Anrufer sind die ganz großen Namen der Filmbranche. Für Ridley Scott schrieb er unter anderem Musik für die Filme Gladiator und Black Hawk Down. Mit Christopher Nolan arbeitete er unter anderem an der Batman-Trilogie und Dunkirk. Nachdem er die Idee zum Film gehört hat, kommen die ersten Einfälle in seinem Studio in Santa Monica. Als er mit 6 Klavierunterricht bekam, gab der Lehrer nach 2 Wochen auf. Der kleine Hans wollte nicht die Musik anderer lernen, sondern seine eigenen Ideen im Kopf auf die Tasten bringen. Trotz häufiger Schulwechsel blieb die Liebe zur Musik, die auch zu Hause eine große Rolle spielte. Mindestens einmal im Monat ging es in die Frankfurter Oper, jedes Wochenende zu einem Konzert. Als junger Mann landet er schließlich in London, wird Assistent bei einem Filmkomponisten, hält sich mit der Produktion von Werbejingles über Wasser. Seinen ersten Scheck über 35 Pfund bekommt er, als er für George Martin arbeitet, der Produzent, der als 5. Beatle bekannt wurde. Ende der 80er klopft Hollywood an, im wahrsten Sinne des Wortes. Barry Levinson, Regisseur von Rain Man, steht vor seiner Wohnungstür in London und bietet Hans Zimmer einen Job an. Über die Jahre hat Zimmer 11 Oscar-Nominierungen erhalten. Für den Soundtrack zu König der Löwen konnte er die begehrte Trophäe entgegennehmen. Auch 4 Grammys gehören zu seinen vielen Auszeichnungen.
Eine weitere, aber auch eine besondere Auszeichnung für Hans Zimmer, das Bundesverdienstkreuz. Ein Kurzporträt von Nicole Markwald. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.